Also für den Arbeitnehmer ist es sehr attraktiv, weil es grundsätzlich brutto wie netto ist. Für den Arbeitgeber ist die Sache relativ teuer, denn wenn der Minijobber Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung ist, müssen pauschale Beiträge in Höhe von 13% zur Minijobzentrale entrichtet werden. Und die Rentenversicherung, auch hier gibt es pauschale Beiträge in Höhe von 15%, beziehungsweise wenn der Arbeitnehmer nicht auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichtet, 18,6% insgesamt, sodass man sagen kann, die Aushilfe ist für Arbeitgeber teurer als der normal versicherungspflichtig Beschäftigte.
Hallo und herzlich willkommen zu Alles geregelt, der Arbeitgeber-Podcast der IKK Classic. In unserem Podcast befassen wir uns mit den Themen und Fragestellungen, die für alle interessant und wichtig sind, die in Personalverantwortung, Führungsverantwortung oder unternehmerischer Verantwortung stehen. Heute geht es dabei um Aushilfen und speziell dabei im Handwerk. Ich bin Kai Holm, Trainer bei der IKK Classic im Bereich Personalentwicklung und dabei habe ich heute Stefan Jung, Leiter Beiträge und Versicherung bei der IKK Classic. Hallo Stefan.
Grüß dich Kai.
Und Daniel Wagner, Geschäftsführer des Presto Verlags im Bereich Gesundheitskommunikation. Hallo Daniel.
Hallo Kai.
Und live online dazugeschaltet in Dresden sitzt Carsten Matthies, Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Wirtschaftskanzlei Badke Grünberg. Hallo Carsten.
Hallo in die Runde.
Ich habe eben gesagt, dass wir uns über das Thema Aushilfen, insbesondere im Handwerk, unterhalten wollen. Ich steige erstmal ganz allgemein mit ein paar Zahlen zur Einordnung in das Thema ein. Geringfügig Beschäftigte haben wir per 30.06.2023 6,9 Millionen in Deutschland gehabt. Und die meisten davon waren in Reinigungsberufen beschäftigt, circa 1,1 Millionen. Und insgesamt gab es Ende Juni 2023 42,6 Millionen Beschäftigte überhaupt. Stefan, zur Einordnung dieser Zahlen, offensichtlich hat die geringfügige Beschäftigung einen hohen Stellenwert.
Ja, das ist tatsächlich so. Einmal wird es natürlich sehr gerne genommen von Arbeitnehmerseite aus, aber auch die Arbeitgeber arbeiten gerne mit, weil es wirklich flexible Arbeitskräfte sind.
Wenn wir über Aushilfen sprechen, Carsten, über was für Gruppierungen sprechen wir denn da überhaupt?
Naja, wir sprechen über Arbeitnehmer, und zwar die, die halt tendenziell von Arbeitgebern eingesetzt werden, wenn sie zusätzliche Unterstützung brauchen, sei es in Zeiten, in denen es einen großen Bedarf gibt oder hin und wieder zur Unterstützung der Stammbelegschaft.
Daniel, wenn ich dich frage, als Unternehmer, habt ihr solche Aushilfen beschäftigt bei euch, beziehungsweise welche Gruppierungen sind das bei euch?
Also die zeitlich befristete Variante weniger oder gar nicht. Die Minijobs, wie die geringfügig entlohnte Beschäftigung ja auch genannt wird, das haben wir schon, aber eigentlich dann nur in der Konstellation, dass jemand hauptbeschäftigt ist und daneben einen Minijob in der Nebenbeschäftigung ausübt.
Du gibst schon ein paar Stichworte, kurzfristig Beschäftigte oder befristete Beschäftigungsverhältnisse oder Minijob hast du eben gesagt. Dann fragen wir mal den Krankenkassenexperten.
Das bin ich.
Das wird sich jetzt zeigen. Stefan, was ist denn der Unterschied zwischen den geringfügig Beschäftigten und geringfügig entlohnten Beschäftigten, Minijobbern und den kurzfristig Beschäftigten?
Das sind vom Grundsatz her zwei getrennte Paar Schuhe. Die einen, die geringfügig entlohnten Beschäftigten, das sind eigentlich grundsätzlich Dauerarbeitsverhältnisse. Und da gibt es nur noch die Entgeltgrenze, die an den Mindestlohn gekoppelt ist, dieses Jahr von 538 Euro. Nächstes Jahr steigt der Mindestlohn an und dementsprechend geht die Grenze auf 556 Euro hoch. Der andere Part ist die kurzfristige Beschäftigung. Das ist eine zeitlich befristete Beschäftigung, 70 Arbeitstage, maximal 3 Kalendermonate im Jahr. Und dementsprechend, wenn die nicht berufsmäßig ausgeübt wird, ist hier eine komplette Sozialversicherungsfreiheit gegeben.
Du hast jetzt hier schon mehrere Fachbegrifflichkeiten mit ins Spiel gebracht. Bevor wir aber in die Sozialversicherung tiefer einsteigen, an den Arbeitsrechtler nochmal Stichwort Mindestlohn. Carsten, kannst du da ein bisschen was zu sagen zum Thema Mindestlohn und Aushilfsbeschäftigung?
Eine der wesentlichen Fehlverstellungen ganz häufig bei Arbeitgebern ist, dass eine Aushilfe oder ein Minijobber kein reguläres Arbeitsverhältnis, sodass man da in einem besonderen Maße behandeln kann. Zum Thema Mindestlohn, der greift halt genauso bei Minijobbern wie bei allen anderen Arbeitnehmern auch. Das heißt, da sind Arbeitgeber in der Pflicht, das zu beachten.
Wie ist diese Mindestlohnkoppelung nun zustande gekommen?
Jahrelang war ja wirklich eine starre Grenze gegeben von 450 Euro. Und jetzt hat man gesagt, der Bedarf ist da. Dadurch, dass der Mindestlohn immer ansteigt, auch die Grenze regelmäßig ansteigen zu lassen, damit sich die Arbeitskraft noch lohnt.
In Bezug dann auf die sozialversicherungsrechtliche Würdigung bleibe ich mal bei den Minijobbern. 538 Euro im Monat, das heißt also rund 40 Stunden im Monat darf gearbeitet werden. Wie ist denn die Ausgestaltung hinsichtlich des Problems Stundenlohn, Monatslohn und was ist mit Einmalzahlungen?
Grundsätzlich muss jedes Beschäftigungsverhältnis am Beginn oder bei jeder Änderung des Arbeitsentgeltes geschätzt werden für 12 Monate, ob ich insgesamt die Jahresgrenze übersteige oder nicht. Und bei dieser Schätzung ist ganz wichtig, müssen alle regelmäßigen Einkünfte, wie zum Beispiel Weihnachtsgeld, was ja einmal im Jahr regelmäßig gezahlt wird, mit berücksichtigt werden. Und dann anhand dieser Schätzung komme ich zum Ergebnis, insgesamt die 538 Euro mal 12 Monate, die Grenze wird eingehalten oder sie wird nicht eingehalten. Und dementsprechend muss ich dann auch das Beschäftigungsverhältnis beurteilen.
Und was mache ich, wenn dieser Arbeitnehmer mehrere solche Beschäftigungsverhältnisse hat?
Da ist immer der Grundsatz in der Sozialversicherung, Beschäftigungsverhältnisse gleicher Art werden zusammengerechnet und dementsprechend muss man natürlich auch immer die Aushilfskräfte oder die Minijobber danach befragen, hast du noch andere Beschäftigungsverhältnisse? Und ich sollte man auch diese Befragung regelmäßig durchführen. Mindestens einmal im Jahr empfehlen wir hier immer, damit es nicht im Nachhinein zu Nachberechnung kommt, weil Beschäftigungsverhältnisse zusammengerechnet werden.
Da mal direkt die Frage an Daniel. Wir fragen die Beschäftigten. Was würdest du denn da einen Tipp aus unternehmerischer Sicht oder Arbeitgebersicht nach draußen geben?
Ganz wichtig ist es, dass man es dokumentiert, damit es später bei der Betriebsprüfung nicht zu Problemen kommt. Wichtig ist auch, dass man als Arbeitgeber verpflichtet ist, darüber zu belehren, dass Änderungen anzuzeigen sind. Also es kann nicht bei einer einmaligen Momentaufnahme bleiben. Da gibt es von der BDA einen Personalfragebogen. Den findet man auf der Homepage der Minijobzentrale. Da werden alle Fragen abgearbeitet, weitere Beschäftigungen abgefragt, alles, was man braucht. Und insofern ist das dann auch die ideale Vorlage für die Verwendung als Arbeitgeber, um das in den Entgeltunterlagen, in der Personalakte zu dokumentieren.
Lohnt sich denn so ein Minijob? Einmal, Stefan, du hast vorhin gesagt, Arbeitnehmer sicherlich, für die ist es attraktiv. Wie ist es denn für den Arbeitgeber?
Also für den Arbeitnehmer ist es sehr attraktiv, weil es grundsätzlich brutto wie netto ist. Für den Arbeitgeber ist die Sache relativ teuer, denn wenn der Minijobber Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung ist, müssen pauschale Beiträge in Höhe von 13% zur Minijobzentrale entrichtet werden. Und die Rentenversicherung, auch hier gibt es pauschale Beiträge in Höhe von 15%, beziehungsweise wenn der Arbeitnehmer nicht auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichtet, 18,6% insgesamt, sodass man sagen kann, die Aushilfe ist für Arbeitgeber teurer als der normal versicherungspflichtig Beschäftigte.
Das heißt, dann wäre es ja in der Konsequenz nicht empfehlenswert, Minijobber einzustellen.
Wir haben natürlich Fachkräftemangel oder auch Arbeitskräftemangel. Drum ist dieser Job natürlich sehr beliebt, gerade bei den Aushilfen, auch teilweise bei Bürgergeldempfängern. Und da ist gerade die Diskussion, hier die Hinzuverdienstgrenzen um über 30% anzuheben, damit doch wieder mehr Leute in Arbeit kommen und dementsprechend auch hier die Arbeitgeber unterstützen können.
Du hast jetzt eben die Kosten angesprochen für den Arbeitgeber. Also wenn ich das mal rechne, 13% und 15% sind wir bei 28% Lohnnebenkosten. Vorhin haben wir über die kurzfristig Beschäftigten besprochen. Das sind befristete Arbeitsverhältnisse, Daniel. Wie ist denn da die Situation unter sozialversicherungsrechtlichen und Kostengesichtspunkten?
Also solange die nicht berufsmäßig ausgeübt werden, sind die sozialversicherungsfrei. Also da fallen weder für den Arbeitgeber bzw. den Arbeitnehmer Kosten an in der Sozialversicherung. Insofern ist das nochmal attraktiver von der Blickrichtung her. Aber sie sind zeitlich befristet und insofern nur geeignet, um Auftragsspitzen zum Beispiel abzufangen.
Du hast eben einen Begriff genannt und Stefan vorhin auch schon, Berufsmäßigkeit. Was steckt dahinter?
Also im Gesetz ist es folgendermaßen definiert, dass Entgelte, die von wirtschaftlicher Bedeutung sind, sind berufsmäßig. Eigentlich sagt der Gesetzgeber, wenn man von der Arbeit lebt, wenn man seinen Lebensunterhalt davon bestreitet, dann wird es berufsmäßig ausgeübt. Der Gesetzgeber hat hier mehrere Personengruppen aufgeführt. Das heißt, grundsätzlich jeder, der in irgendeiner Form Sozialleistung oder Arbeitslosengeld 1 bekommt, ist immer berufsmäßig. Personen, die in Elternzeit sind, sind berufsmäßig beschäftigt, wenn die in der Elternzeit arbeiten.
Und das heißt in der Konsequenz, Umkehrschluss, ist jemand berufsmäßig beschäftigt, ist er automatisch versicherungspflichtig.
Genau.
Und dann wie ein normaler Arbeitnehmer in dem Beschäftigungsverhältnis zu bewerten.
Es sei denn, dass er unter 538 Euro verdient. Also wenn man gleichzeitig geringfügig entlohnter Beschäftigter ist und kurzfristig Beschäftigter, kann der Arbeitgeber immer wählen, welche Möglichkeit er von diesen beiden Rechtsprechungen gebraucht macht. Die Empfehlung ist grundsätzlich die Kurzfristigkeit, weil sie günstiger ist.
Dann habe ich aber wieder das teure Beschäftigungsverhältnis, ja, wie wir eben schon festgestellt haben.
Man kann das auch umkehren. Eine gern genommene Personengruppe sind ja auch die Rentner, die noch arbeiten gehen wollen. Da wäre es dann so, dass durch die Rente ja der Lebensunterhalt sichergestellt ist und da keine Berufsmäßigkeit greift. Also das wäre ein Personenkreis, der nicht berufsmäßig arbeitsmäßig ist und wo eine kurzfristige Beschäftigung sehr gut auch funktionieren kann. Wenn man daran denkt, dass jemand noch im alten Betrieb, gerade in den Sommermonaten, seine ehemaligen Kollegen während des Urlaubs vertreten möchte, zeitlich befristet, dann funktioniert das. Bei Rentnern also keine Berufsmäßigkeit.
Stichwort Studierende. Wir wollen uns jetzt auch nochmal über diese besondere Personengruppe unterhalten im Sinne von Aushilfen. Stefan, was ist denn mit den Werkstudenten gemeint?
Auch der Begriff ist ein bisschen altertümlicher. Früher war das so, dass die großen Werke wie Daimler, BASF, Bayer etc. versucht haben, Studenten schon während der Studienzeit in den Betrieb einzugliedern, also ins Werk zu holen. Drum heißt dieser Begriff Werkstudent. Eigentlich heißt er nur beschäftigter Student während der normalen Studienzeit.
Das heißt also, die Beschäftigten üben ein Studium aus und geben nebenbei Arbeiten.
Genau.
Und dann stellt sich die große Frage, wie sie sozialversicherungsrechtlich zu beurteilen sind. Das scheint ja ein bisschen anders zu sein, als wir eben bei den normalen Aushilfen, also sprich Minijobbern oder kurzfristig Beschäftigten, gesprochen haben. Daniel, wie ist es denn bei denen?
Ja, also wenn ich Studenten beschäftigen möchte als Arbeitgeber, gucke ich vom Prüfschemata nächstes Mal als erstes auf die kurzfristige Beschäftigung, weil das auch diejenige Variante wäre mit den geringsten Nebenkosten, weil die kurzfristige Beschäftigung ja vollständig sozialversicherungsfrei ist. Also wenn eine Befristung dahinter steht, wäre das zunächst mal zu prüfen. Also wer jetzt reinweg in den Sommerferien Kellnern geht, das ist ja so der Klassiker, als Student, dann kann man die Befristung prüfen, dann wäre das vollständig sozialversicherungsfrei. Dann gibt es eben diese besondere Werkstudentenregelung, die besagt, dass ebenfalls Sozialversicherungsfreiheit besteht, solange nicht mehr als 20 Stunden in der Woche gearbeitet werden. Allerdings mit einer Einschränkung, und das macht dann auch den Unterschied aus, insofern als dass die Rentenversicherung da einen eigenen Weg geht, also Rentenversicherungspflicht besteht schon. Deshalb als Empfehlung immer Kurzfristigkeit zuerst prüfen und die Werkstudentenregelung dann im zweiten Schritt.
Sodass ich die erste Chance habe, grundsätzlich versicherungsfrei in allen Zweigen zu sein und dann die Rentenversicherung quasi die Notlösung bleibt.
Das hast du sehr schön zusammengefasst.
Wenn ich mir die Überlegung aus unternehmerischer Sicht anschaue, ja, wie kann ich wirtschaftlich mit meinem Geld, mit dem unternehmerischen Geld umgehen, dann Kurzfristigkeit zuerst, dann Studenten und Minijobs sind eigentlich die absolute Notlösung, wenn gar nichts anderes mehr geht. Und Dauerarbeitsverhältnisse hast du vorhin angesprochen.
Ich würde also grundsätzlich als Arbeitgeber auch immer versuchen, einen Werkstudenten über 538 Euro anzuheben, weil ich dann halt nur die Hälfte zur gesetzlichen Rentenversicherung zahlen muss. Weitaus günstiger als die Lohnnebenkosten, die ich im Bereich der geringfügig entlohnten Beschäftigung habe.
Wenn ich dann überlege, wie viel Geld kann denn ein Student oder ein Beschäftigter in diesem Bereich verdienen? Wir haben dann ja auch Arbeitszeitgrenzen unter Umständen, die wir ja zu beachten haben. Wie weit kann das gehen?
Also es gibt nur die 20-Stunden-Grenze, eine Entgeltgrenze oder eine obere Entgeltgrenze gibt es ja nicht, sodass der Student 1.000 oder mehr als 1.000 Euro verdienen darf in seiner 20 Stunden in der Woche Beschäftigung und innerhalb der Semesterferien darf er sogar noch mehr verdienen.
Was muss ich denn aus Unternehmenssicht bei diesen Beschäftigten beachten?
Es muss sich um eingeschriebene Studenten handeln. Das heißt, ich muss Immatrikulationsbescheinigung haben und das auch nicht nur einmalig zu Beginn, sondern das ist vorzuhalten für jedes Semester neu, sodass dieser Status auch durchgehend belegt ist in den Entgeltunterlagen. Und wenn ich natürlich so Ausreißer habe, dass das in den Semesterferien auch über die 20 Stunden hinausgehen kann, dann muss ich in irgendeiner Form über die Homepage der jeweiligen Uni oder Fachhochschule mir das rausziehen. Wie sind die Ferien gelegen? Passt das, damit es da nicht hinterher zu Problemen im Rahmen der Betriebsprüfung dann kommt?
Wir in der Sozialversicherung sprechen dann immer von diesen ordentlich Studierenden. Das hat nichts damit zu tun, dass ein Haushalt ordentlich ist, sondern wirklich, er muss eingeschrieben sein. Und es gibt ein paar Fallkonstellationen, die schwierig sind, wie zum Beispiel das Urlaubssemester wird nicht als ordentlich Studierenden anerkannt oder da wird so ein sogenanntes Deutschkolleg an der Universität besucht. Das wird nicht als ordentlich Studierende anerkannt und dementsprechend wird hier keine Werkstudententätigkeit in Frage kommen.
Vielleicht noch als Tipp zu dem, was Stefan gerade sagte, da gibt es also durchaus einige Sonderregelungen, da gibt es grundsätzliche Hinweise von den Spitzenorganisationen der Sozialversicherung. Die sind auch im Informationsportal der IKK Classic abrufbar. Da gibt es Entscheidungspfade. Da kann man dann, wenn man sich neu insbesondere mit dem Thema beschäftigt, gerne mal nachgucken und sich ergänzende Informationen holen.
Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Lieber vorher schauen und sich vorher informieren und dementsprechend mit den Studenten beziehungsweise mit den anderen Aushilfen, die ich habe, die Dinge schon vorher zu besprechen, damit die Informationslage klar ist. Du hast eben die 20-Stunden-Grenze angesprochen. Was heißt denn 20 Stunden nur in diesem Beschäftigungsverhältnis oder wenn jetzt einer noch weitere Beschäftigungsverhältnisse hat, was mache ich denn mit dem?
Ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass in der Sozialversicherung eigentlich nur Beschäftigung gleicher Art zusammengerechnet werden. Hier ist die Ausnahme. Hier werden auf die 20-Stunden-Grenze alle Beschäftigungsverhältnisse, die man zeitgleich ausübt, mit drauf angerechnet, sodass also sein kann, dass ich 17 Stunden in einer Beschäftigung als Werkstudent arbeite, 4 Stunden in einer Beschäftigung als Aushilfsbeschäftigung. Wäre zusammengerechnet 21 Stunden, hätte die Auswirkung, dass die Werkstudenten Beschäftigung versicherungspflichtig in allen Zweigen wird.
Arbeit hat sich ein Stück weit verändert, auch die Verlagerung von Arbeit, auch das Studium oder die Studienmöglichkeiten haben sich verändert. Wenn ich Arbeit suche und finde und die findet nur am Wochenende statt, dann behindert das mein Studium eigentlich nicht.
Eigentlich nicht, aber nach der Rechtsprechung bin ich dann kein Werkstudent mehr, wenn ich mehr als die Hälfte der normalen wöchentlichen Arbeitszeit, sprich hier die 20-Stunden-Grenze, okay, arbeite.
Wichtige Information. Wenn wir dann aber über das Thema Beiträge in dem Zusammenhang sprechen, du hast ja eben gesagt, diese Werkstudenten, da wären dann Rentenversicherungsbeiträge zu zahlen. Wie viel?
Ganz regulär, also die 18,6, die wir derzeit haben. Man muss beachten, dass dann die Beitragsgruppe halt besonders ist und dass es eine besondere Personengruppenschlüssel gibt für diesen Personenkreis. Aber im Grunde nimmt einem das Entgeltabrechnungsprogramm ab.
Wenn Studenten studieren, haben die Vorgaben, im Rahmen eines Studiums unter Umständen ihr Studium auch irgendwann abschließen zu können und müssen ein Praktikum machen. Da gibt es in der Sozialversicherung auch ein paar Besonderheiten.
Wenn man meine Mitarbeiter bei uns in der Firmenkundenbetreuung ärgern will, dann fragt man sie nach den Praktikanten. Es ist eine sehr komplizierte Rechtsprechung. Grundsätzlich kann man sagen, die meisten Praktikas werden im Rahmen des Studiums, während des Studiums ausgeübt. Und wenn die vorgeschrieben sind, dann sind diese auch komplett versicherungsfrei. Bei Vor-, Nachpraktikas oder nicht vorgeschriebenen Praktikas während des Studiums, da gibt es Besonderheiten. Und da würde ich immer die freundlichen, kompetenten Mitarbeiter der IKK Klassik mal anrufen. Im Notfall wird man zu mir durchgestellt.
Das heißt also, alles, was außerhalb des Studiums stattfindet, ist wie ein normaler Beschäftigter zu betrachten, während ein Beschäftigungsverhältnis oder ein Praktikum während des Studiums quasi die Luxusversion von Sozialversicherungsfreiheit ist.
Genau, also gerade wenn es vorgeschrieben ist, und das sind die meisten, die meisten Praktikas sind Zwischenpraktikas mit Arbeitsentgelt, die vorgeschrieben sind, und hier tritt sozialversicherungspflichtig gesehen kein Beschäftigungsverhältnis ein und dementsprechend auch keine Beitragspflicht.
Nun möchte ich das Ganze auch nochmal arbeitsrechtlich betrachten. Wie sieht's denn mit Entgeltfortzahlungsansprüchen im Falle von Krankheit bei Minijobbern oder Aushilfen aus? Oder nehmen wir auch die Studenten, spielt jetzt gerade keine Rolle. Wir reden jetzt mal im Allgemeinen über Aushilfen. Wie sieht's denn mit diesen Situationen aus? Ich nenne ihn jetzt mal normale Arbeitnehmer, wie wir so, haben Entgeltfortzahlungsansprüche.
Und das trifft, deine Frage aufgreifend, für Minijobber, Aushilfen, kurzfristig Beschäftigte genauso zu. Also Entgeltfortzahlungsgesetz oder das Gesetz über den Mindesturlaub unterscheiden nicht zwischen Arbeitnehmern erster und zweiter Klasse.
Und wie ist es denn, wenn ich an befristete Beschäftigungsverhältnisse denke? Die können ja auch nur auf einen Monat befristet sein oder so. Gibt es da unter Umständen irgendwelche Einschränkungen, die der Bereich Entgeltfortzahlung dann vorhält?
Das Entgeltfortzahlungsgesetz sieht einen Entgeltfortzahlungsanspruch erst nach 4 Wochen bestehendem Arbeitsverhältnis vor. Und auch das Urlaubsgesetz lässt zu Beginn des Arbeitsverhältnisses erstmal nur teilweise einen Urlaubsanspruch in Monatsscheiben entstehen. Also der volle Urlaubsanspruch besteht erst nach mehr als 6 Monaten bestehendem Arbeitsverhältnis. Das heißt, auf kurzfristige Beschäftigung reagieren die Gesetze schon. Nur man kann nicht an dem Status Minijob, Aushilfe, Werkstudent festmachen. Diese Gesetze greifen nicht.
Das ist aber ja auch schon mal unter arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten ein sozialer Aspekt, dass also diese Beschäftigungsverhältnisse gleichwohl eine soziale Sicherung im Rahmen von Entgeltfortzahlung haben, mit Ausnahme bei den kurzfristig Beschäftigten gegebenenfalls. Aber bei Dauerarbeitsverhältnissen hätte ich dann ja kein Problem. Also auch nicht aus Arbeitnehmersicht, aber auch nicht aus Arbeitgebersicht, weil ich alle gleich zu behandeln habe. Stefan, noch da Ergänzung zu?
Ja, gerade was die 4-Wochen-Frist angeht. Normalerweise, wenn Arbeitnehmer innerhalb der ersten 4 Wochen arbeitsunfähig erkranken, zahlt die Krankenkasse eigentlich Krankengeld aus dem letzten Beschäftigungsverhältnis oder aus dem laufenden Beschäftigungsverhältnis raus. Natürlich die Aushilfskraft, der Minijobber, hat keinen Krankengeldanspruch und dementsprechend wird er bei Erkrankungen der ersten 4 Wochen leer ausgehen und von der Krankenkasse hier kein Krankengeld bekommen.
Und wenn wir über Urlaubsansprüche sprechen, wie ist es denn bei einem Minijobber, der nur 10 Stunden in der Woche arbeitet? Wie viel Urlaubsanspruch hat denn der? Und wann darf der den nehmen?
Wenn ich eine regelmäßige Verteilung der Arbeitszeit habe, wie viele Stunden ist im Übrigen egal. Es geht immer um die Arbeitstage. Ah. Also an wie vielen Tagen habe ich Arbeitspflicht? Die Stunden sind nicht das Thema. Ich gehe jetzt auch von dem gesetzlichen Urlaubsanspruch aus. Der hat 24 Urlaubstage bei einer 6-Tage-Woche. Bei einer 5-Tage-Woche entsprechend sind es 20 Tage. Und jetzt kann ich das einfach proportional nach unten ziehen, je nachdem, wie viele Arbeitstage derjenige arbeitet. In den Aushilfssituationen ist es meistens so, dass die unregelmäßig arbeiten. Also an verschiedenen Tagen nicht sicher prognostizierbar. Und da ist jetzt seit einiger Zeit relativ klar, dass man sich auch das wieder anschaut, und zwar anhand der konkreten Arbeitstage in dem Jahr, die derjenige geleistet hat. Und das muss ich ins Verhältnis setzen zu dem Urlaub bei einer 5-Tage-Woche, 20 Tage und 260 Arbeitstagen in einer 5-Tage-Woche. Das heißt, ich muss eigentlich anhand der konkreten Arbeitsverpflichtung schauen, wie viele Tage Urlaub hat er. Meistens hat man eine Prognoseschwierigkeit, muss schauen, wie viele Tage wird er voraussichtlich arbeiten. Und die Rechtsprechung sagt relativ klar, man muss unterjährig immer wieder gucken und die Prognose neu einstellen und dann sagen, wie viel Urlaub wird derjenige voraussichtlich haben und dann diese Urlaube auch gewähren.
Und letztendlich muss der dann alles genauso machen, wie der normale Beschäftigte auch, einen Urlaubsantrag stellen und die Dinge, die er als Verpflichtung hat, seinem Chef Bescheid sagen oder seiner Chefin.
Ich sehe die Pflicht sogar eher bei den Arbeitgebern. Die Verschärfung im Urlaubsrecht, die der Europäische Gerichtshof reingebracht hat, gilt halt auch für Minijobber. Das heißt, ich muss als Arbeitgeber meinen Mitarbeiter darüber informieren, dass er Urlaub hat, in welchem Umfang und dass der verfallen kann, wenn der nicht genommen wird. Und wenn ich das nicht mache, und zwar sehr konkret, dann verfällt dieser Urlaub auch nicht am Ende des Jahres und nicht am 31. März des Folgejahres. Der zieht sich in die Ewigkeit. Wir haben Entscheidungen, glaube ich, schon mit Mitarbeitern, die hinterher Ansprüche von über 150 Tagen Urlaub erstritten haben. Ja, also jetzt nicht im Minijob-Bereich, aber das ist der Punkt, auf den ich Arbeitgeber immer hinweise, ist, stellt klar und habt einen Prozess dafür, die Mitarbeiter darüber zu informieren und darauf hinzuweisen, dass sie Urlaub haben und bis wann sie ihn nehmen müssen und dass er andernfalls verfällt.
Ich habe noch ein weiteres Stichwort, was ich bei dieser Gruppe der Aushilfen auch nochmal mit ins Spiel bringen möchte. Das Thema Mehrfachbeschäftigung. Was mache ich denn, wenn ich einen normalen Hauptjob habe, 35-Stunden-Woche, und dann gehe ich irgendwo nebenbei arbeiten, zum Beispiel im Rahmen der Minijob-Beschäftigung?
Ja, damit der Prüfdienst der Rentenversicherung auch beschäftigt ist, hat der Gesetzgeber hier eine sehr komplexe oder komplizierte Rechtsprechung gewählt, indem er praktisch zwei verschiedene Fallmöglichkeiten genommen hat. Man muss immer unterscheiden, hat man eine Hauptbeschäftigung oder hat man keine Hauptbeschäftigung. Wenn ich eine Hauptbeschäftigung habe, so wie du zum Beispiel, dann kannst du einen Minijob nebenbei ausüben, der auch als Minijob sozialversicherungsrechtlich gesehen beurteilt wird. Ab dem zweiten Minijob wird dieser sofort versicherungspflichtig, auch wenn du mit mehreren Minijobs nicht über 538 Euro kommst. Die Beitragsgruppe 1101 ist hier anzuwenden. Man hat also keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld aufgrund dieser Minijob-Beschäftigung, wenn es die zweite Beschäftigung neben der Hauptbeschäftigung ist. Wenn ich aber keine Hauptbeschäftigung habe, also keine Beschäftigung über 538 Euro, also ich bin zum Beispiel Hausmann und habe dann nebenbei zwei oder drei Beschäftigungsverhältnisse, die sind gleicher Art, die werden zusammengerechnet, und solange ich nicht die 538 Euro insgesamt übersteige, werden alle Beschäftigungsverhältnisse als geringfügig entlohnt beurteilt. Wichtig ist halt immer nur als Arbeitgeber regelmäßig nachzufragen, hast du weitere Beschäftigungen, damit die dann dementsprechend auch beurteilt werden. Und wenn man regelmäßig nachfragt und der Arbeitnehmer hat aus irgendwelchen Gründen versäumt, ein neues Beschäftigungsverhältnis mitzuteilen, dann kommt die Bundesknappschaft, die Minijobzentrale mit ins Spiel und schreibt den Arbeitgeber an, dass man mehrere Beschäftigungsverhältnisse hat. Und da muss man aber nur für die Zukunft eine Veränderung vornehmen, wenn ich meiner Sorgfaltspflicht, so heißt es so schön, Genüge getan habe.
Zweites Beschäftigungsverhältnis, neben dem Hauptbeschäftigungsverhältnis, ist ein befristetes Beschäftigungsverhältnis. Gibt es da irgendwelche Dinge zu beachten?
Die stehen immer für sich und man muss das Thema Berufsmäßigkeit im Auge behalten, aber das ergibt sich dann ja automatisch, wenn ich eine versicherungspflichtige Hauptbeschäftigung habe, ist das meine Haupteinnahmequelle, also ist Berufsmäßigkeit in aller Regel kein Thema, und dann kann Kurzfristigkeit daneben immer bestehen. Und wenn der Rummel in der Stadt ist, ein paar Wochen mit tätig sein will, dann ist das unkritisch.
Wenn ich also beim Oktoberfest arbeiten gehe, nebenbei, und ich brauche arbeitsrechtlich die Genehmigung meines anderen Chefs in meinem Hauptjob, um das zu tun. Wie erfahren denn möglicherweise für eine sozialversicherungsrechtliche Beurteilung die unterschiedlichen Arbeitgeber voneinander?
Also der Hauptarbeitgeber wird grundsätzlich nichts erfahren, und der Arbeitgeber, wo die kurzfristige Beschäftigung ausgeübt wird, sprich hier das Wirtshaus, der müsste den Arbeitnehmer befragen, ob er innerhalb des letzten Kalenderjahres schon kurzfristige Beschäftigung ausgeübt hat, weil die werden grundsätzlich alle, weil es gleicher Art sind, wieder zusammengezählt. Mhm. Und eventuell durch die Anmeldung bei der Minijobzentrale der Kurzfristigkeit spiegelt hier mit einem Datensatz die Minijobzentrale elektronisch zurück, ob Vorbeschäftigungen bereits vorgelegen haben.
Sollte man aber nicht überschätzen, dieses relativ neue Meldeverfahren, weil das immer nur eine Momentaufnahme sein kann und gerade bei der Kurzfristigkeit ist das ständig im Fluss. Insofern auch da nochmal der Hinweis auf den schon erwähnten Personalfragebogen der BDA, abrufbar auf den Internetseiten der Minijobzentrale. Damit kann man nicht nur die geringfügig entlohnte Beschäftigung, sondern auch Kurzfristigkeit abbilden. Und insofern ist der Arbeitgeber gut beraten, das von vornherein für sich zu handeln und nicht auf dieses Meldeverfahren unbedingt zu warten, weil das 100% der Fälle sicherlich nicht abdecken kann.
Und es gibt eine arbeitsrechtliche Komponente. Ein Standardarbeitsvertrag sieht standardmäßig die Pflicht des Mitarbeiters vor, eine Nebenbeschäftigung zu melden oder zumindest erstmal zu informieren und dann sich die Frage auch abholen zu lassen, darf ich die ausüben? Wobei ein Arbeitgeber nur aus berechtigten Interessen Nein sagen kann. Aber das Thema Arbeitszeit, gesetzliche Grenzen spielen da auch eine Rolle. Also ob ich neben meiner Hauptbeschäftigung es noch schaffe, diese täglichen Arbeitszeithöchstgrenzen von 8 Stunden oder von bis zu 10 Stunden einzuhalten.
Im Stichwort Arbeit auf Abruf in Bezug auf Aushilfsbeschäftigung. Was heißt das und was hat das mit unserem Thema zu tun? Was kannst du für einen Tipp geben?
Arbeit auf Abruf, um es erstmal nur einzuordnen, was ist das? Dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich nicht fest auf eine Arbeitszeit vereinbaren, sondern auf eine gewisse Schwankungsbreite. Und der Arbeitgeber kann dann diese Arbeitszeit abrufen, zusätzliche oder auch weniger. Anhand der Arbeitszeit entscheidet sich auch, wie viel Vergütung kriegt der Mitarbeiter. Bei der Arbeit auf Abruf schwankt mit der Zeit auch das Geld. Und der Gesetzgeber hat das geregelt im Teilzeit- und Befristungsgesetz und hat da so Mindestvorgaben gemacht, wie viel Schwankungsbreite darf ich vereinbaren, von einer Mindestarbeitszeit maximal 25% mehr. Und er hat auch gesagt, wenn ich mich nicht über eine Arbeitszeit verständige, dann gelten 20 Stunden pro Woche als vereinbart. Und das ist gerade in dem Minijob-Sektor natürlich ein Thema. Also keine klare Arbeitszeitvereinbarung führt nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz, wenn ich ansonsten eine Arbeit auf Abruf vereinbare, zu 20 Stunden pro Woche, ist der Mitarbeiter verpflichtet zu arbeiten und zugleich ist der Arbeitgeber verpflichtet zu bezahlen. Und damit sollten wir die Minijobgrenzen, also die geringfügig Verdienstgrenzen, überschreiten.
Das würde ja bedeuten, dass wir bei dem Mindestlohn in Bezug auf 12 Euro und wie sind wir jetzt? 41. Dann sind wir ja sehr deutlich über der Grenze und damit bei versicherungspflichtigen Arbeitnehmern versicherungspflichtig zu allen Zweigen der Sozialversicherung. Zum Abschluss, kleiner Mythencheck, 2 Aussagen. Minijobber haben nicht dieselben Rechte wie Festangestellte.
Definitiv Mythos. Also gilt das auch für Minijobber? Ja.
Sind Minijobber bzw. Aushilfen für Arbeitgeber billiger?
Hier ein klares Nein, außer die kurzfristige Beschäftigung. Die kurzfristige Beschäftigung ist wirklich sozialversicherungsfrei. Man muss maximal Steuer- oder Pauschalsteuer entrichten. Danach kommt die Studentenbeschäftigung, die Werkstudentenbeschäftigung, hier nur Rentenversicherung. Ansonsten der normale geringfügig entlohnte Beschäftigte ist der teuerste Mitarbeiter für den Arbeitgeber.
Dann haben wir ja aber auch immer noch den Midi-Job. Was ist denn das?
Das ist im Prinzip die Beschäftigung, die sich anschließt an den Entgeltbereich bis 2000 Euro. Ist anders als das, was wir bisher besprochen haben, keine versicherungsrechtliche Thematik, sondern eine beitragsrechtliche, wo dann über bestimmte Formeln, die der Gesetzgeber ins Gesetz geschrieben hat, das beitragspflichtige Arbeitsentgelt runtergerechnet wird, im Wesentlichen für den Beschäftigten, damit diese Beschäftigung an der sogenannten Niedriglohnschwelle attraktiver machen sollen, also dass es nicht diesen Ehrgeiz gibt, unbedingt die geringfügig entlohnte Beschäftigung beizubehalten, also keine Katastrophe in Anführungsstrichen, wenn man die Grenze überschreitet, weil für den Arbeitnehmer dann die Beitragsbelastung langsam anwächst.
Okay, vielen Dank. Ja, das war's für heute, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. In einem Monat erscheint die nächste Folge von Alles geregelt. Vielleicht haben Sie Zeit, ein paar Minuten uns in Ihrer Podcast-App zu bewerten. Und wenn Sie Fragen, Lob, Kritik oder Themenvorschläge haben, vielleicht hat das ein oder andere Stichwort heute schon genügt, schreiben Sie uns gerne an allesgeregelt@ikk-klassik.de, vorne C und hinten C bei der Klassik, oder auf den Social-Media-Kanälen der IKK Klassik. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank, Stefan. Und vielen Dank und herzliche Grüße nach Dresden, Carsten.